Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen auch Ihnen zum zweiten Abend unserer Vortragsreihe, wie wir uns und die Welt erzählen. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich in der 24. Folge damit, solche Vortragsreihen für Sie zu organisieren und zu moderieren hier im Studium Generale der Hochschule Konstanz. Sollten Sie Interesse daran haben, was früher geschah oder gar in Ihnen eine mahnende Stimme sich breit machen, was habe ich da nur alles verpasst? Dann haben wir ein sensationelles und nettes und freundliches Angebot für Sie und dann auch noch kostenfrei, obwohl von hoher Qualität. In diesen schönen Faltblättern finden Sie eine Internetadresse, die führt Sie auf eine Seite. Da können Sie über 200 Vorträge, die wir mittlerweile aufgenommen und gespeichert haben, nachhören, sich herunterladen. Solange Sie damit keine Urheberrechtsverletzungen betreiben, können Sie damit tun und lassen, was Sie möchten. Das ist doch mal was, wo hat man noch so viel Freiheit auf dieser Welt. Unter diesen gut 200 Vorträgen werden Sie auch den einen und anderen finden, unseres heutigen Gastes. Aber bevor ich zu dem komme, möchte ich noch ein paar Dinge loswerden, da das ja auch eine Lehrveranstaltung ist. Haben manche Studenten Fragen, die sie mir jetzt schicken und ich würde die gerne versuchen, ein bisschen auf diesem Weg loszuwerden. Da gibt es dann Fragen, wie bekomme ich denn meine Punkte und so weiter. Für die, die heute nicht mehr studieren von Ihnen, da hat sich was geändert. Es geht heute nicht mehr darum, dass Sie irgendwie einen Schein von Ihrem Prof hinterher nach einem Seminar ausgestellt und unterschrieben bekommen. Nein, die wichtigste Währung und Münze dieser Welt sind die sogenannten ECTS-Punkte. European Credit Transfer System, damit weisen Sie heute nach, dass Sie einen Studienerfolg gehabt haben und Sie müssen ganz fleißig Punkte sammeln. So, wie können die Studenten, und Sie sehen, ich bin noch sehr altbacken, ich sage komischerweise Studenten, obwohl mir das eine Anordnung für den Sprachgebrauch hier an der Hochschule das eigentlich untersagt. Ich müsste Studierende sagen, ich bringe es nicht über die Lippen. Ein Koch und eine Köchin, die beisammen stehen, sind Kochende. Ein Busfahrer und eine Busfahrerin, die zusammenstehen, sind Busfahrende. Nein. Also, was lernen wir daraus? Es gibt einen Unterschied im Deutschen zwischen dem grammatischen und dem sexuellen Geschlecht. Das nur so als Rande. Also, ich sage nach wie vor Studenten. Und die Studenten, die sich interessieren dafür, wie sie einen sogenannten Leistungsnachweis erwerben, finden das eigentlich relativ detailliert beschrieben in der PDF-Datei einer Broschüre, die ich immer mit den Ankündigungen verlinkt verschicke. Wenn Sie da auf die letzten Seiten springen, dann können Sie das alles nachlesen. Aber um es nochmal in Kürze zu sagen, Sie fertigen, wenn Sie denn einen Leistungsnachweis erwerben wollen, Protokolle der einzelnen Vorträge an, kurz und nicht schmerzvoll, sondern inhaltsreich. Die reichen Sie am Ende des Semesters ein. Sie müssen 80% der Vorträge besucht und protokolliert haben, wenn Sie die Veranstaltung denn als Leistungsnachweis einbringen wollen. Wie viel 80% von 13 Vorträgen sind, lässt sich mit einer gewagten mathematischen Operation, die man Ihnen irgendwann in Ihren Schultagen mal beigebracht hat, nachvollziehen. Ich glaube, das nannte man Dreisatz. Also bemühen Sie sich, Sie kriegen es hin, ich bin mir sicher. Ja, so viel dazu. In der letzten Woche habe ich mir erlaubt, eine kleine Anekdote vorauszuschicken, an die ich nochmal erinnern möchte. Ich habe Ihnen erzählt von einem Erlebnis in meinen Studienanfangszeiten. Im ersten Semester besuchte ich eine Vorlesung über Ideengeschichte und politische Theorie bei einem Professor namens Johann Baptist Müller und habe gesagt, dass man vielleicht, wenn man mit dem Namen zur Welt kommt, das Recht hat, ein klein bisschen komisch zu sein. Das war er, machte davon stattlich Gebrauch. Und seine Vorlesungen bestanden eigentlich immer aus einem Satz. Und da er ein sehr gebildeter und sehr liberaler Mensch war, wusste er zu jeder These, die er im ersten Satz nannte, sofort alle Gegenthesen, alle Namen, alle Bezüge, alle Literaturverweise und so weiter. So hat er das gehalten, Woche um Woche, ein Satz, der Rest waren Fußnoten. Das hat die Studenten ein klein bisschen irritiert. Da wir hier nicht an einer geisteswissenschaftlich ausgerichteten Hochschule sind, sind womöglich die ein oder anderen Vorträge für die Studenten, die hierher kommen, tatsächlich von ähnlicher Qualität. Da haben Sie jetzt die Möglichkeit, einfach dem Druck zu weichen und nicht mehr zu kommen, wenn Sie was nicht verstehen. Sie könnten sich aber auch sagen, wie kommt man eigentlich zu einem Verständnis? Wenn ich schon alles verstünde, bräuchte ich ja gar nicht mehr herkommen. Hätten Sie also einen noch besseren Grund, nicht zu kommen. Wenn Sie allerdings kommen, dann halten Sie doch einfach mal durch und schauen mal, was das mit Ihnen macht, wenn Sie nichts verstehen und wie lange das so läuft. Vielleicht passiert Ihnen etwas Ähnliches wie das, was ich letzte Woche geschildert habe, was mir widerfahren ist mit der Zeit. Also ich gehörte zu den 4 oder 5 Studenten von den anfänglich 200, 300, die am Ende des Semesters noch dabei waren bei Johann Baptist Müller. Vielleicht passiert es Ihnen ähnlich wie mir, irgendwann taucht ein Name wieder auf oder irgendeine Idee wieder auf, irgendein Gedanke wieder auf und dann merken Sie, da war doch mal was, ich habe doch das schon mal gehört und vielleicht in einem Zusammenhang gehört, der dazu passt und so poppen aus dem Meer Ihrer Unwissenheit langsam kleine Landmassen auf und wenn die sich verknüpfen und stabil begehbar sind, dann nennt man das Wissenserwerb. Es ändert zwar nichts daran, dass Sie bis ans Ende Ihrer Tage in Ihrer Nussschale auf dem Meer der Unwissenheit schippern, wie wir alle, aber es ist ganz schön, hin und wieder ein Inselchen zu haben. Vielleicht wird der Gast unseres heutigen Abends Ihnen ein kleines Inselchen aufpoppen lassen. Wir haben zu Gast Professor Dr. Dr. Klaas Huizing. Er kommt zu uns von der Universität Würzburg. Dort hat er einen Lehrstuhl für evangelische Theologie. Er ist ein promovierter Theologe und promovierter Philosoph und habilitierter Philosoph. Wir kennen und mögen uns jetzt schon eine ganze Weile, wie das zusammengeht mit der Theologie und der Philosophie in einem Kopf, ist mir immer noch ein Rätsel. Aber sei es drum, dieser Mann enträtselt für uns die Welt auf hochfleißige Art und Weise, publiziert ohne Unterlass viele Bücher und sowohl Fachbücher und theologische Werke und zuletzt zum Beispiel ein großes Werk über Ethik. Aber nicht nur das, er hat, glaube ich, mittlerweile 13 Romane veröffentlicht und Theaterstücke und so weiter. Und ich weiß gar nicht, wie jemand, der so wenig schlafen muss, so gesund aussehen kann. Wie auch immer, Herr Huizing wird uns heute Abend etwas über den Mythos der Genesis sagen. Und ich bin gespannt, wer das Wort schon kennt und was er daraus macht. Viel Vergnügen. Im Anschluss haben Sie wieder die Möglichkeit, Fragen zu stellen und mit uns ins Gespräch zu kommen. Aber jetzt erstmal Klaas Huizing.
Meine Damen und Herren, warum ich so schön aussehe, schön Sie zu sehen. Zunächst einmal, lieber Volker, liebe Studierende, Spektabilitäten, alle, die Sie hier sind, warum das in dieser Reihenfolge kommt, das werden Sie nachher noch erleben. Das hat etwas mit Statusverzicht zu tun und mit einem alten Mythos, meine Damen und Herren. Warum sehe ich so gesund aus? Weil ich vor kurzer Zeit auf der Schatzalp war. Und zwar die Schatzalp in Davos. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das überhaupt kennt, vor allen Dingen wahrscheinlich die älteren Semester. Für die anderen sei Folgendes gesagt, das ist Davos, das ist eigentlich ziemlich schickimicki. Aber dort gibt es, wie gesagt, nur durch eine Zahnradbahn zu erreichen, ein höher gelegenes Hotel, das früher ein elitäres Sanatorium war für Leute, die viel husteten, also für Lungenkranke. Das Hotel selbst hat auch in der Tat noch den Charme dieses Sanatoriums. Sie können Glück und Pech haben, in einem schrecklichen Zimmer zu landen im Hotel oder in einem etwas besseren. Die Bäder sind alle noch historisch, ja? Also haben den Charme von 70 Jahre und vielen Generationen hustender Damen und Herren. Warum erzähle ich Ihnen das? Ganz einfach, viele werden es wissen, dort spielt einer der berühmtesten Romane der deutschen Zunge, und zwar der Zauberberg von Thomas Mann. Dort spielt er, dort hat er auch eine Aufführung erhalten. Teile des verfilmten Romans sind dort auch gedreht worden und sie liegen dann wirklich wunderbar in der Sonne auf Liegestühlen und können schon mal frei abhusten, auch wenn sie gesund sind. Alle machen das komischerweise, das ist sehr seltsam, wenn man dort ist und Kaffee trinkt. Ein wunderbares Ensemble, herrlich, hier auf meiner Ausgabe ist es auch abgedruckt. Die Studenten sitzen immer hinten, warum sitzen sie hinten? Weil sie bessere Augen haben. Da sehen Sie, so sieht die Schatzalp aus, riesengroße Balkone, das kriegen Sie sonst in keinem Hotel. Und dort können Sie, wie gesagt, versuchen, die Lungen frei zu bekommen. Die ganze Ecke dort heißt Thomas-Mann-Weg, Thomas-Mann-Platz. Ich glaube, jeder Baum hat eine persönliche Widmung von Thomas Mann. Wenn Sie dort wandern, finden Sie auch immer Sprüche aus seinem Gesamtwerk zur Erholung, wenn Sie wieder 100 Meter aufwärts gegangen sind. Aus diesem Text, meine Damen und Herren, eine etwas längere Vorrede, will ich Ihnen eine Textpassage vorlesen. Und zwar aus dem vierten Teil. Da schreit einer der Protagonisten, Settembrini, meine Lieblingsgestalt: "Da haben Sie es, meine Herren", rief Settembrini, "da haben Sie es." Und er sprach vom Worte, vom Kultus des Wortes, der Eloquenz, die er den Triumph der Menschlichkeit nannte. Denn das Wort sei die Ehre des Menschen und nur dieses mache das Leben menschenwürdig. Nicht nur der Humanismus, Humanität überhaupt, alle Menschenwürde, Menschenachtung und menschliche Selbstachtung sei untrennbar mit dem Worte, mit Literatur verbunden. Und so sei auch die Politik mit ihr verbunden, oder vielmehr, sie gehe hervor aus dem Bündnis der Einheit von Humanität und Literatur, denn das schöne Wort erzeuge die schöne Tat. Soweit das Zitat. Ob die Politik wirklich noch mit der Literatur verbunden ist, ist sehr die Frage. Vielleicht in Niedersachsen seit gestern Abend hat man den Eindruck, dort vielleicht gibt es noch diese Verbindung. Meine Damen und Herren, warum habe ich Ihnen dieses Zitat mitgebracht? Ganz einfach, es ist das große Lob der Literatur, das wird hier im Roman auf nahezu 1000 Seiten immer wieder angestimmt. Und es hat sehr vielfältige Bedeutung. Ich will zwei Punkte herausnehmen und einmal die Bedeutung der Kraft von Sprache und Literatur an den Mythen der Genesis ein bisschen testen und verfolgen. Und zwar hinsichtlich erstens der Ästhetik und zweitens der Ethik. Beides ist immanent in dem Zitat verflochten. Gehen wir zurück, meine Damen und Herren, also und schauen einmal Literatur, Wort und Ästhetik. Was hat das zu tun mit einem der Urmythen, mit denen wir und auch, ich vermute mal doch weitgehend auch noch die jüngere Generation, aufgewachsen ist? Mit welchem Mythos? Mythos der Genesis, der sogenannte Schöpfungsmythos. Wenn wir jetzt 90 Minuten Zeit hätten, würde ich Ihnen den vortragen, und zwar beide, den ersten und den zweiten, die folgen ganz aufeinander. Man muss aufpassen, um darauf festzustellen, dass das zwei unterschiedliche sind, die in Genesis 1, 2 hintereinander folgen. Was ist daran spannend, meine Damen und Herren? Warum hat Volker Friedrich dieses Thema überhaupt genannt? Mythos. Warum erklärt uns ein Mythos die Welt? Bei der Genesis haben wir es zu tun mit einem Ursprungsmythos. Es wird wirklich in die Anfänge zurückgefragt und es wird gefragt, wie kam es dazu, dass überhaupt Welt entstanden ist. Deshalb werden die ersten beiden Mythen der Genesis als sogenannte Schöpfungsmythen tradiert. Also es ist die Frage, wie kommt es überhaupt zur Welt? Das versucht der Mythos zu erzählen, und das ist jetzt sofort gleich spannend und ist, wenn Sie so wollen, Alleinstellungsmerkmal, den wir im Christentum, im Judentum, Christentum haben, dass nämlich die ersten beiden Mythen gleich unterschiedliche Gattungen haben. Der erste Genesis, Mythos, ist ein sogenannter Hymnus. Da wird erzählt, in 7 Tagen hat Gott die Welt geschaffen. Es wird, wenn man es im Hebräischen sich anschaut, hochpoetisch verfasst und ist also ein Hymnus. Daraus können Sie sagen, es ist im Grunde genommen bereits eine Antwort auf eine Erfahrung von etwas. Ich würde es so vorschlagen, zu übersetzen, es ist die Erfahrung von Geordnetheit. Der Hymnus beschreibt, wie Gott das Chaos in eine schöne Ordnung übersetzt hat. Was heißt schöne Ordnung? Kosmos, ganz einfach. Es ist, wenn Sie so wollen, ein Kosmos-Hymnus. Das heißt, es gibt einen entscheidenden Schritt von Unordnung zu Ordnung. Nun wird in der Tradition gerne gesagt, es sei eine Schöpfung aus dem Nichts. Das lesen Sie immer wieder. Creatio ex nihilo, für die geplagten Lateiner unter Ihnen. Ja, das trägt man ein Leben lang mit sich herum, diese Lateinlast. Creatio ex nihilo, also die Schöpfung aus dem Nichts, davon ist im Text nichts zu lesen. Sondern es ist eine, wenn man es umformulieren will, eine Schöpfung aus dem Chaos, eine Creatio ex tumulto. Ja, es ist eine Creatio ex tumulto, es wird gewissermaßen Chaos in Ordnung übersetzt. Und das ist typisch für die Antike, die Ordnung ist gut, Chaos ist das Schlechte. Das heißt, dieser Mythos erzählt von der Schaffung von Ordnung aus Unordnung. Darum geht's. Und in diese Ordnung eingebunden ist auch der Mensch. Und weil offenbar dieser Hymnus oder dieser Lobgesang am Anfang steht, muss man sagen, er geht immer bereits auf Erfahrungen zurück, wie gut im Grunde genommen Ordnung ist und wie schlecht Unordnung. Denken Sie an den Sitz im Leben dieses Textes. Dort gab es viele Überschwemmungen. Ja, deshalb fängt das sehr stark mit Wassermetaphoriken an, um zu sagen, die müssen in eine schöne Ordnung gebracht werden. Also, der Schöpfungsmythos der Genesis ist zunächst ein Hymnus, ein Lobgesang über die Ordnung. Jetzt könnten wir sehr viel kulturgeschichtlich dazu sagen. Es ist nicht der erste Mythos, den es gibt über die Erschaffung des Welt, sondern es sind ihm etliche vorangegangen, aus der sumerischen Tradition, aus der babylonischen Tradition, aus der ägyptischen Tradition. Es sind ihm auch viele nachgefolgt, sodass man sagen muss, es ist nicht eine Neuerfindung, sondern es ist bereits eine Bearbeitung von tradierten Texten mit besonders spannenden Merkmalen, dass zum Beispiel hier der Mensch nicht wie in Vorgängermythen als, sagen wir mal, Arbeitsknechte der Götter geschaffen worden ist. Ja, das ist durchaus nett, die Idee, die Götter schaffen sich Menschen, damit sie die Maloche nicht machen müssen. Ja, eigentlich eine fantastische Idee, hier läuft das anders. Und diese andere Zentrierung, die ist vor allen Dingen im zweiten Genesis 1, ist der erste, dann geht er bis 2,4 weiter, von 2,4 bis 2,40 etwa geht der zweite Schöpfungsbericht, der sehr stark am Menschen orientiert ist. Und dieser zweite Mythos, meine Damen und Herren, ist narrativ. Es ist eine Erzählung, eine stark schon Emotionen beschreibende Erzählung. Da passiert schon sehr viel, während der Hymnus im Grunde genommen ja eine, wie soll man sagen, eine emotionale Ekstase ist. Ja, sie geraten völlig außer sich, fangen an zu loben und zu singen, während die Narratio, das Narrativ, sehr viel ruhiger ist und eine Geschichte erzählt über die Erschaffung des Menschen. Also spannend, wir haben in der Bibel 2 Mythen über die Entstehung der Welt in unterschiedlichen gattungsmäßigen Formen, einmal als Hymnus, dann traditionell als Erzählung. Jetzt vielleicht doch noch einen Schritt zur Seite. Ein Mythos ist keine Sage, meine Damen und Herren. Was unterscheidet Mythos und Sage? Sage, so wurde traditionell immer gesagt, Sage hat noch einen Anhalt an einer tatsächlich passierten Geschichte. Ich bin jetzt ganz vorsichtig. Heute nennt man das faktuale Fiktion. Ja? Man muss es immer sprachlich nochmal wieder schicker machen. Ja, nehmen Sie das sofort aus dem Protokoll raus. Sonst streichen Sie mich bei den 80%, wo Sie gewesen sind. Sondern es geht darum, dass man tatsächlich so etwas wie einen Anhalt an einer wirklichen Begebenheit hat. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Man hat jahrelang in der Forschung geglaubt, dass etwa Moses vielleicht doch eine halbwegs historische Figur gewesen ist. Ja, dass man sagen muss, vielleicht hat er doch irgendwie noch Anhalte an einer lebenden Figur gehabt. Die neuere Forschung ist da inzwischen sehr, sehr, sehr skeptisch, sondern da würde man sagen, weitgehend ist es, wenn überhaupt, etwas, was aus alten Erzählungen zu einer Figur zusammengebaut worden ist, dass Mose gewissermaßen wirklich im klassischen Sinne gelebt hat, das glaubt keiner mehr. Und ich sage das deshalb nochmal, auch für die Jüngeren hier im Raum, der Mythos hat Gott sei Dank diese Frage gar nicht zu lösen, sondern der Mythos ist in der Tat, wenn Sie das richtig deuten, etwas, was keinen direkte Vorstellung hat, dass es so gewesen ist, sondern es ist ein Erklärungsmodell. Es ist ein Deutungsmodell für etwas, was vorfindlich ist, nämlich 7 Tage die Woche und die Ordnung und die Zentralstellung des Menschen. Also da gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Dieses hier ist ein Ursprungsmythos und versucht zu erzählen, wie es überhaupt zu dieser Ordnung gekommen ist. Und dabei wird eine literarische Figur gewählt, nämlich Gott, der dieses geschaffen haben soll. Warum erzähle ich Ihnen das so ausführlich? Erstens, weil es mein Thema ist, aber zweitens, weil es eine sehr spannende Idee ist, zu sagen, da passiert etwas Neues durch das Wort. Wort ist etwas, was Neues schafft und kreiert. Nicht im Sinne, dass es radikal Neues schafft, aber durchaus etwas Vorfindliches in eine Ordnung bringt. Und das ist jetzt sehr die Frage, wie stark wir die Kraft des Wortes hier valorisieren wollen. Etliche von Ihnen sind wahrscheinlich schon verheiratet, einige vielleicht schon mehrfach, die hatten das Vergnügen schon öfter, dann haben Sie die Erfahrung machen dürfen im Standesamt, dass die Standesbeamtin, komischerweise sind das meistens Beamtinnen, ja, interessante Sache, warum das so viele Frauen sind, die dieses machen, die dann plötzlich zu Ihnen sagen, ich erkläre Sie hiermit zu Mann und Frau oder ich erkläre Sie hiermit in der Tat zu Eheleuten. Nur durch das Wort erklärt sie es. Ja, sofern Sie glauben, dass das wirklich eine echte Standesbeamtin in einem Standesamt ist und Sie nicht gewissermaßen in einer Castingshow oder wo auch immer versuchen, einen Text zu spielen oder ein Vorsprechen in einem Theater. Das heißt, Sprache kann dieses tatsächlich leisten. Sie kann eine Person plötzlich zu einem Ehepartner machen. Und wenn Sie aus dem Standesamt herausgehen, merken einige Menschen, wenn sie dann auf der Straße sind, gar nicht, dass sich bei Ihnen Dramatisches verändert hat. Sie sind nämlich nicht mehr Junggeselle oder Junggesellin, ich weiß gar nicht, ob es den Ausdruck gibt, sondern Sie sind plötzlich Mann und Frau und haben damit auch einen ganz anderen Rechtsstatus und auch steuerliche Vorteile, das wollen wir nun mal auch nicht verschweigen, ja, die Sie damit erworben haben. Das alles kann Sprache leisten. Warum ist das, meine Damen und Herren, für die Kunst, und darauf will ich hinaus, für die Kunst so wichtig? Für die Kunst ist es deshalb so wichtig, weil die Kunst immer vom Ehrgeiz geplagt und herumgeworfen wird, Neues zu schaffen. Ich hatte vorhin in einem Vorgespräch mit einem Kollegen schon mal gesagt, was ich nicht gerne heute wäre, beruflich ein traditionell bildender Künstler. Ja, dieser Innovationsdruck, den stelle ich mir ganz schrecklich vor.
Was ich Ihnen zeigen will, ist, dass die Vorstellung einer wirklichen Schöpfung die Ästhetik und die Kunst immer begleitet hat. Also die Vorstellung, dass man eine ganz neue Welt schafft, qua Kunst. Ich will Ihnen zwei Beispiele geben, meine Damen und Herren, die noch nicht so übermäßig alt sind, aber immer noch vor der Folie dieser Deutung her verstanden werden müssen. Das erste ist ein Herr Malevich, der eine Kunstgattung erfunden hat, vielleicht haben Sie von der noch nie was gehört, der heißt Suprematismus. Ja, das hört sich schon nicht schlecht an. Die nächste Generation ist ja sehr gut auch im Englischen zu Hause. Also das können Sie schnell ableiten, das Höchste oder der Höchste, so kann man es übersetzen. Was hat der Malevich erfunden, meine Damen und Herren? Der Malevich hat erfunden, und damit ist er 1915 berühmt geworden, dass, weiß es jemand? Bitte? Genau, das Quadrat, das schwarze Quadrat. So war das Hauptbild, das schwarze Quadrat auf weißem Hintergrund 2015. Und, pädagogisch sehr wertvoll, schreibe ich etwas jetzt an die Tafel. Die Ausstellung, in der das passierte, war so angekündigt worden, meine Damen und Herren. Warum? 0,10. Wenn es jemand weiß, ist es schwierig, ist es leicht, wenn man es nicht leicht weiß. Warum hieß die Ausstellung 0,10? Ja? Auf solche Antworten lasse ich mich immer ein. Sie haben völlig recht. Ja? Die Idee ist diese, um zu sagen, mit 1915 befinden wir uns am Nullpunkt. Das ist eine Nullpunktsituation. Ja? Neue Zeitrechnung. Es ist eine neue Welt geschaffen worden durch den Suprematismus. Und warum 10? Ja, weil es 10 Aussteller in dieser Ausstellung gab. Das ist etwas vielleicht nicht ganz so genial. Außerdem waren es 14, das kommt historisch noch dazu. Ja, da haben sich noch 4 reingeschmuggelt. Ja, so war das in den Jahren einfach. Aber 010 ist wirklich etwas Wunderbares. Da merken Sie, Suprematismus, da ist auch der Ehrgeiz zu sagen, ich mache so etwas wie eine Neuschöpfung. Ja, eine radikale Neuschöpfung. Was ist neu am schwarzen Quadrat von Malevich? Es ist der Versuch, wirklich etwas zu schaffen, was nicht mehr Anhalt an der Realität hat, sondern im strikten Sinne, meine Damen und Herren, ungegenständlich ist. Es bildet nichts mehr ab und alle Vorläufer, Kunstbewegungen, dazu zählen viele, die bereits mit unterschiedlichen Perspektiven gespielt haben und so weiter noch dazu, ist das jetzt der Versuch zu sagen, hier ist etwas radikal Neues. Die Kunst ist nicht mehr Mimesis der Welt, keine Abbildung der Welt, sondern sie schafft gewissermaßen mit diesem schwarzen Quadrat eine ganz neue Welt, eine ganz neue Bewegung. Die ist dann sehr stark verbreitet worden. Sie können folgen bei Mondrian, bei de Staël insgesamt, sogar im Bauhaus, in der Architektur und so weiter finden. Spannend finde ich daran, dass einer wirklich sagt, im Grunde genommen ist es nichts anderes als der Mythos eines radikalen Neuschaffens. Ja? Und zwar hier eine Art umgedrehter Mythos. Hier wird nicht Ordnung im klassischen Sinne geschaffen, sondern hier wird noch einmal das Schwarze plötzlich gefeiert. Ja, die Indifferenz, das radikal Schwarze wird hier gefeiert. Also das ist eine Tradition, wo ich sagen muss, da merken Sie bereits, dieser alte Mythos der Schöpfung, dass man etwas ganz Neues schafft, die lebt hier weiter. Viele Jahrhunderte später lebt das hier entsprechend weiter bei Malevich, und das hat es immer wieder gegeben. Das war jetzt ein Künstler, sodass man sagen muss, es geht nicht nur um das Wort, sondern es geht freilich durchaus auch durch andere Medien. Ein zweiter Künstler, der hoch berühmt ist, das muss man immer sagen, weil die Menschen dann, die hier sitzen, ihn nicht gekannt haben, sofort ein schlechtes Gewissen haben und sofort im Laptop unter Wikipedia nachschauen, deshalb buchstabiere ich es Ihnen gleich. B-O-R-G-E-S, Borges, meine Damen und Herren, ist der zweite in dieser Tradition, wo man sagen kann, das war ein in der Tat radikaler Neuschaffer, der in einer hochberühmten Erzählung Tlön, Upka und Orbis oder Tertius Orbis, eine hochberühmte Erzählung, einen ganz neuen Kosmos geschaffen hat. Ja, die Idee ist, sie geben einen Auftrag, eine vielbändige Enzyklopädie zu schreiben über einen Kosmos, den es überhaupt noch nicht gegeben hat, nämlich Tlön. Gibt es eine Geheimgesellschaft, die machen das über viele Jahrhunderte, dann kommt das mal in Stocken, dann versuchen sie einen reichen Amerikaner, natürlich fiktiv, wie bei alles bei Borges, zu akquirieren, der ja nochmal Kohle gibt und der sagt, ja, aber nur, wenn ihr irgendwie Jesus Christus aus dieser Enzyklopädie rauslasst. Nicht, dass ich an Jesus und Christus glaube, aber ich will wenigstens zeigen, auch wenn es keinen Gott gibt, ich kann das, was der hätte machen sollen. Eine lustige Geschichte, wie immer sehr in sich verwoben und so weiter. Das Interessante ist, wenn man diese knappe Erzählung liest, das sind nur 20 Seiten, in 20 Seiten wird eine ganz neue Welt entworfen. Sie arbeitet natürlich, und das wäre sofort die Anfrage, mit Variationen zur alten Ordnung. Zeit und Raum wird jetzt gewissermaßen variiert, die Sprache wird variiert, es gibt überhaupt keine Substantive auf Klön, sondern im Grunde genommen nur Verben. Ja, es gibt nicht den Ausdruck Mond, aber es gibt das Verb mondieren. Ja, Sie ahnen schon, das ist eine ganz eigentümliche Form von Humor, die man haben muss, um Borges zu lesen. Einer seiner berühmtesten, wie gesagt, Erzählungen ist diese, neben der Bibliothek von Babel, das haben Sie alles mal gesehen, im Namen der Rose spukt diese Geschichte von Echo, im Namen der Rose spukt diese Geschichte, die Echo aufgenommen hat von Borges, immer wieder herum. Also ein Mann mit großem Einfluss, aber die Idee ist, um zu sagen, wir können durchaus etwas ganz Neues erfinden und unter Umständen sogar auch eine Enzyklopädie über 25 Bände schaffen, wo dieser Kosmos Tlön dann wirklich vollständig entfaltet wird. Ist das eine vollständige Neuschöpfung? Na, da bin ich schon wieder kritisch und würde sagen, nee, es ist natürlich immer schon eine Variation dessen, was wir hier in Konstanz täglich als Raumzeit und Sprache erleben. Aber Sprache kann in der Tat dieses so evozieren, dass man von dieser Idee wirklich angeheizt ist. Also, was ich sagen wollte ist, spannend, dass durch einen Mythos wie die Schöpfung, durch Sprache, denn so geht die Schöpfungsgeschichte, Gott sagt, es werde Licht und es ward Licht. Ja? Er evoziert es durch Sprache, dass Sprache wirklich etwas Neues ins Leben ruft und dabei Ordnung schafft, dass diese Idee der Weltschöpfung, der ganz neuen Weltschöpfung, die Kunst immer beflügelt hat. Ja, dieser Urmythos ist, wie ich finde, ein ästhetischer Generalmotor, der die Produktion von Kunst und Literatur vorangetrieben hat. Und zwar in einem sehr, sehr basalen Sinne. Das gilt weitgehend noch bis heute, dass sich auch die Autoren so verstanden, wie eine Art Gott. Ja? Deshalb nochmals Suprematismus, das Höchste, der Höchste. Das hört sich immer schon an wie der Versuch, gleich Gott eine neue Welt zu schaffen. Etwas sehr Spannendes. Denn in einem kleinen Nebensatz gesagt, meine Damen und Herren, ich finde das eine wahnsinnige spannende Frage und vielleicht solltest du mal auch dort, Volker, so eine Vorlesungsreihe drüber machen. Wie kommt Neues in die Welt? Wie geht das überhaupt? Ja? Was ist das Neue? Gibt es das überhaupt, das Neue, oder sind das nur Variationen? Was ist dafür zuständig? Brauchen wir dafür einen Begriff wie Gott? Gott, Welt, eine Differenz, und aus der Differenz passiert immer wieder Neues? Oder gibt es andere Differenzen? Heidegger, ontologische Differenz, Derrida, Signifikat und Signifikant, ja, um zu sagen, wir brauchen Differenzen, aus denen sich tatsächlich etwas Neues generiert. Also das ist eine spannende Frage. Das trifft übrigens auch, wie ich immer finde, die Ingenieurwissenschaften. Ja, wie halten Sie es eigentlich mit dem Neuen? Woher kommt das Neue? Ja, Sie haben immer das Zauberwort Emergenz. Ich gebe zu, das habe ich bis heute nie ganz verstanden, wie das funktioniert. Aber es ist eine spannende Frage, ob Geisteswissenschaften und, sagen wir mal, Ingenieurwissenschaften auf dem Gebiet nicht sehr viel näher beieinander liegen. Das müsste man mal im Einzelnen erforschen. Also wir haben uns jetzt mal angeschaut, dass es hier geht um ästhetische Grundfragen. Die Hochschätzung der Sprache, die wird gefeiert und kann, wie wir gesehen haben, auch in anderen Medien umgesetzt werden. Das ist mit Schöpfung in einem zentralen Sinne gemeint. Jetzt mache ich eine Klammer für diejenigen, die in der Religion etwas bewandert sind. Die erste Schöpfungserzählung über die 7-Tage-Woche gewissermaßen, die ist relativ spät entstanden, wahrscheinlich erst 550 vor Christus, vielleicht sogar erst in der Perserzeit, also noch deutlich später. Das ist deshalb wichtig, um immer zu sagen, das ist keine Erfindung. Man denkt immer, das haben die da erfunden. Nee, da sind sehr, sehr viele Vorgänger, Vorschläge eingegangen. Der zweite Teil über die Zentralstellung des Menschen, da ist eine große Debatte in der alttestamentlichen Wissenschaft entbrannt. Früher hat man behauptet, das sei so um 900 entstanden, das ist auch vom Tisch. Auch dort geht man davon aus, dass die zweite Schöpfungserzählung, die sehr stark auf den Menschen konzentriert ist, auch sehr viel später geschrieben worden ist oder eben jüngeren Datums ist als die 900. Ob sie wirklich die ältere überhaupt noch ist, ist sogar inzwischen umstritten. Einen zweiten Punkt jetzt. Es geht ja nicht nur um diese zwei Mythen in der Genesis, sondern die Genesis selbst ist ja prall von Mythen. Und jetzt ist die Frage, in einem zweiten Teil möchte ich mit Ihnen kurz darüber nachdenken, was die Schöpfungserzählungen und die daran folgenden Mythen hinsichtlich der Ethik für eine Funktion haben und ob das, was Thomas Mann anfänglich behauptete, überhaupt stimmt, dass nämlich ein gutes Wort auch eine gute Tat nach sich zieht. Sie merken schon, Settembrini ist ja auch nicht Thomas Mann, das ist der alte Aufklärer, vielleicht hat er auch gar nicht so recht. Zunächst, meine Damen und Herren, traditionell wird der Mythos 2, also die Erzählung, wie Gott die Menschen schafft, immer so auch weitergelesen im Anschluss mit der Geschichte Adam und Eva und der berühmte Apfel. Ja, ob es ein Apfel gewesen ist, auch das ist hoch umstritten. Die Österreicher wollen am liebsten daraus eine Tomate machen, aber seit gestern wissen wir, den Österreichern ist nicht immer zu trauen. Also, ob es nur eine Tomate oder ein Apfel gewesen ist, Paradeiser, ja, das können wir nicht so genau behaupten. Jedenfalls, Sie kennen, das setze ich jetzt mal voraus, noch allen die Geschichte. In der Tradition, das ist mir jetzt ganz wichtig, in der Tradition ist das immer so gesagt worden, da gibt es einen sogenannten Sündenfall. Warum betone ich das so? Deshalb, weil Mythen einem die Welt erklären. Und wenn Sie jetzt sagen, dort passiert ein Sündenfall, dann haben Sie eine Deutung des Menschen, der böse ist, der gewissermaßen sich gegen Gott auflehnt und zu Recht dort aus dem Paradies herausgetrieben wird. Nun ist sich die Forschung inzwischen, das ist selten wie in jeder Forschung, die Forschung zum Alten Testament eindeutig, um zu sagen, na, von Sünde ist in dieser Frage überhaupt nicht die Rede. Das Wort Sünde im Hebräischen taucht auch gar nicht auf, sondern, ich behaupte das jetzt mal frech, wir haben in 2 Wochen, glaube ich, ziemlich genau in 2 Wochen, den Reformationstag. Ja, was ist gut am Reformationstag? Alle 500 Jahre bekommen Sie einen Feiertag. Ja, das ist jetzt wieder der Fall. Sie kriegen wieder einen Feiertag. Deshalb ist es auch gut, dass wir mal 2 Minuten über Luther schnell noch reden. Dann haben wir das auch eingesagt. Diese Sache mit dem Sündenfall geht sehr, sehr zentral auf Luther im Protestantismus und im Katholizismus auf Augustin zurück. Sie dürfen nicht vergessen, Luther war gelernter Augustinermönch. Ja? Und er hat natürlich diese Theologie mit der Muttermilch aufgesogen. Er hat viel Gutes gemacht, ich will jetzt wirklich nicht länger über Luther reden, er hat viel Gutes gemacht, er hat auch schreckliche Sachen gemacht, das wissen wir auch, hinsichtlich des Antisemitismus in späteren Jahren. In jüngeren Jahren ist es auch bereits gewesen, bricht aber in späteren Jahren immer stärker aus. Ist inzwischen gut aufgearbeitet worden. Das Schwierige, finde ich, neben dem Antisemitismus bei Luther, ist im Grunde genommen diese Sündenverbiesterung, die er hat. Ja? Auf ihn geht weitgehend zurück, auch über die Übersetzung, zu sagen, wir haben es hier mit einem Sündenfall zu tun. Wie gesagt, das steht da aber nirgendwo. Ja? Sondern es wird eine Geschichte erzählt und ich würde sie immer so deuten, es ist die Geschichte einer entlassenen Selbstständigkeit. Es sind die Freigelassenen der Schöpfung, wenn man so will. Ja? Schauen Sie, die Geschichte ist sehr clever gebaut und ich will nur noch ein paar Sachen aufmerksam machen, dass Sie sie nochmal in Ihrem Herzen oder in Ihrem Verstand bewegen. Da wird gedroht, wenn ihr davon nicht esst, wenn ihr davon esst, dann gewissermaßen müsst ihr raus. Ihr werdet sterblich und der Mann muss arbeiten und die Frau kriegt Geburtsschmerzen. Ja, das ist, wenn Sie so wollen, ganz schreckliche Pädagogik. Woher sollten die wissen, was Tod ist im Paradies? Ja, und woher sollten die wissen, was Gebärschmerz ist? War so nicht vorgesehen. Und auch der Schmerz der Arbeit, ja, den wir ja auch heute Abend wieder so hart spüren, der Schmerz der Arbeit war eigentlich im Grunde genommen nicht vorgesehen. Das ist so, als wenn Sie kleinen Kindern sagen müssen, was erklären, was heiß ist. Ich habe mal versucht, Kinder zu erziehen. Sie gingen ohne große Brandwunden aus dem Elternhaus mit 18. Die Drohung damit hilft nichts, sondern Sie müssen im Grunde genommen ja immer schon wissen, womit gedroht wird. Ja? Also auch da merken Sie, da ist eine klassische eine Unwucht, würde man immer sagen, in dieser ganzen Geschichte, die überhaupt die Dramatik vorantreibt. Man will es dann aber auch wissen, wie das dann so ist. Ja? Scheint spannend zu sein. Zweitens ist gewissermaßen, dass da ein ganzes Geschlecht mit verurteilt wird, ist natürlich Unsinn. Schuld ist, als alter Kantianer muss ich das so sagen, Schuld ist an die erste Person Singular gebunden, ist unvertretbar im klassischen Sinne. Da merken Sie schon, ich habe da auch große Probleme mit traditioneller Heilslehre und Soteriologie. Ich glaube, das ist auch ein Missverständnis. Aber wie dem auch sei, darum geht es nicht. Es geht nicht um Schuld und Sünde im klassischen Sinne, sondern es ist die Dramatik einer Selbstständigkeit. Es wird erklärt, ich kann es Ihnen auch so sagen, es wird erklärt, warum eigentlich in unserer Welt Endlichkeit, Geburtsschmerz und Arbeit Phänomene sind, die dem ersten Schöpfungsbericht entsprechend schwierig sind, weil doch gesagt wurde, alles ist schön und gut. Gott sagt selbst, hast du gut gemacht, Alter, mit der Schöpfung, alles prima. Und diese Geschichte versucht zu erklären, wie diese Phänomene überhaupt zu verorten sind. Ich sage es noch einmal, mit Schuld hat es in diesem Sinne nichts zu tun. Sie können nur für etwas schuldig gesprochen werden, wenn es eine echte Alternative gibt. Die gibt es nicht in dem Fall. Und wenn Sie gewissermaßen über die Konsequenzen der Sachen auch wirklich relativ klar sind. Ja? Also relativ klar vor Augen sind. Mir ist der erste Punkt wichtiger. Beim zweiten Punkt kann man immer noch länger diskutieren. Das will ich aber nur kurz halten und zu sagen, aha, wir haben traditionell ein Menschenbild präsentiert bekommen durch die Theologie, die sehr düster ist, das sehr düster ist. Der Mensch ist böse, er hat einen Sündenfall hinter sich, das ist der Anfang einer Dramatik und jetzt müssen wir das irgendwie wieder kitten und Sie ahnen schon, dann kommt irgendwann Jesus Christus und der baut das dann wieder hin. Die Geschichte, die man so gerne so erzählt, führt in die Irre, sondern und das hatte ich in dem letzten Semester schon einmal sehr knapp Ihnen gesagt, dass in einer zweiten Narration nämlich bei Kain und Abel eine ganz andere Geschichte erzählt wird. Also auch dieses natürlich ein Mythos, Kain und Abel. Sie sind draußen aus dem Paradies und sie opfern, es ist, wenn Sie so wollen, eine kulturelle Erfindung, um mit Gott ins Gespräch zu kommen, um Dankbarkeit auch ein Stück weit zu äußern. Und Sie kennen alle diese Cinemascope-großen Bilder. Bei dem einen funktioniert das, der Rauch steigt auf und beim anderen geht der Rauch so über dem Erdboden dahin. Und der Kain ist wahnsinnig, so heißt es im Text, ergrimmt, läuft rot an und schämt sich. Während Abel natürlich guter Dinge ist, nach dem Motto, hey, der Erstgeborene wird hier wenig freundlich von Gott bedacht. Das ist eine spannende Geschichte, über die man jetzt sehr viel erzählen konnte, auch über die Scham. Ich will das abkürzen und Ihnen dem nur einmal sagen, Scham ist eine wirklich komplizierte und wahnsinnig spannende Emotion. Jeder kennt sie, jeder kennt Scham. Jeder hat es einmal durchlitten und ich würde sagen, wir müssen es sogar einmal durchleiden, um ein Mensch zu sein. Nur ein Mensch in diesem Sinne kann sich schämen und ich kann es auch so sagen, nur wenn man sich geschämt hat, ist man überhaupt ein Mensch. Es gibt viele Handlungsfelder der Scham, die wollen wir uns nur ganz kurz streifen, um zu sagen, Sie können sich schämen über Konventionen. Ja, wenn gesagt wird, Sie dürfen sich, das war so in den 60er, 70er Jahren, in der Öffentlichkeit nicht küssen. Mein Vater war irgendwann mal darauf aufmerksam gemacht worden, dass meine ältere Schwester, das war auch ein ziemliches Luder, meine ältere Schwester hatte öffentlich auf dem Marktplatz mit einem herumgeknutscht. Mein Vater war Bauunternehmer und musste aufpassen, dass er seinen Ruf auch ein Stück weit behält. Und es wurde ihm hintertragen und mein Vater war ein wirklich doch eher milder Holländer. Und er sagte, ich muss mit dir drüber reden, das ist mir herangetragen worden, das tut man nicht, schäm dich. Und dann kam der Nachsatz, wärst du doch hinter einen Baum gegangen. Ja, das fand ich dann sehr human, das ist mir bis heute in Erinnerung geblieben. Das heißt, es gibt Konventionen, wo man sich drüber schämt, was aber nicht notwendig ist. Dann gibt es ästhetische Standards, über die man sich schämen kann. In der Antike wäre es undenkbar gewesen, dass Frau Roberts ein Schönheitsideal wäre. Ja, dass man eine Banane quer essen soll, war sicherlich kein Schönheitsideal der Antike. Sondern die Antike ging eher von einem geordneten Gesicht aus. Das ist Frau Julia Roberts Gesicht definitiv nicht. Also antik schön ist sie nicht, aber das hat sich eben geändert. Die Ästhetik ändert sich. Was ändert sich nicht? Und jetzt wird spannend. Was ändert sich nicht? Es ändert sich das nicht, was wir voneinander fordern können. In einer Gesellschaft, das kann von der Familie bis zum Staat gehen, dass man bestimmte Sachen nicht tut. Und wenn man dagegen verstößt, soll man sich bitte selbst schämen. Wie kann man das umreißen? Das kann man umreißen durch zwei große Begriffe. Selbstbeherrschung traditionell und Empfindsamkeit sind die zwei Punkte, die gegeben sein müssen in einem Staat, was man gegenseitig voneinander fordern kann. Klammer auf, es gibt natürlich politische Richtungen, die gegen diesen Konsens gerade verstoßen. AfD macht nichts anderes. Ja? Sie unterlassen die Selbstbeherrschung, um Aufmerksamkeit zu erzeugen und so weiter. Traditionell gesprochen würde man immer sagen, Sie sollten sich etwas schämen, dass Sie dieses Spiel machen, weil das für eine Gesellschaft hinsichtlich des Zusammenhalts wirklich vollständig kontraproduktiv ist. Ich will das einmal so sagen. Moralität ist, bin ich weiterhin davon überzeugt, durch diese beiden Begriffe Selbstbeherrschung und Sensibilität für das, was für eine Gemeinschaft wichtig ist, fokussiert. So. Wenn das passiert, dann soll man sich im Grunde genommen schämen. Der Kain schämt sich auch. Er ist wütend und schämt sich. Er schämt sich, weil er in den Augen seines jüngeren Bruders und seiner Eltern einen Gesichtsverlust erzielt. Die Ehre ist futsch. Ja, er steht wirklich doof da. Und die neuere Forschung zur Scham sagt, warum ist Scham eine so wichtige Emotion? Die Scham ist deshalb so wichtig, weil sie auf den Charakter zielt, oder Sie können auch von mir aus sagen Tugenden. Es zielt auf den Charakter. Ja? Kain ist offenbar ein impulsiver, zorniger, neidischer Mensch. Und die Geschichte versucht zu zeigen, was passiert, wenn man diese Charakteranlage, ich sage es jetzt mal ganz einfach, nicht in den Griff bekommt. Ja, Sie können auch sagen, er ist eher puzzelig. Er ist neidisch und wütend auf den jüngeren Bruder und auch auf Gott, dass das so provoziert wird. Und die Scham unterscheidet sich von Schuld dadurch, dass die Schuld immer auf einen anderen zielt. Und die kann ich bearbeiten. Ja? Ich kann meine Schuld bearbeiten. Wenn ich, wie jetzt, der berühmte Produzent aus Hollywood überführt wird, dass er ein richtiger Fiesling ist, dann kann er die Schuld bearbeiten. Ja? Wenn er angezeigt wird, kann er in den Knast gehen, kann er die Schuld bearbeiten und kann auch wieder rausgehen und kann aber, und ich fürchte, das ist sehr häufig der Fall, kann aber dann anschließend sagen, beim nächsten Mal bin ich klüger, ich lasse mich nicht wieder erwischen, ja? Sondern ich lasse mir alles unterschreiben, was ich an den Tagen gewissermaßen mache. Die Scham ist darin unterschieden, sie bezieht sich auf den eigenen Charakter, um sich zu ändern. So, das heißt, Sie kennen die Forterzählung dieser Geschichte, der Kain schlägt zu. Warum schlägt er zu? Weil er im Grunde genommen nicht damit leben kann, dass sein Bruder vorgezogen wird. Dass sein Bruder vorgezogen wird, kann er nicht mit leben. Er schlägt lieber zu, er wird lieber zum Mörder. Das ist eine spannende Geschichte. Das heißt, wie entsteht Gewalt? Gewalt entsteht, wenn wir Schamgrenzen, die eine Art Ausrufezeichen sind, da läuft etwas grausam schief. Ja? Wenn wir die nicht akzeptieren und überschreiten, indem wir selbst gewalttätig werden. Ja? Das wäre eine Interpretation, wie kommt es dazu, dass es Gewalt gibt. Wie kommt es dazu, dass es Gewalt gibt, indem die Schamschwelle übertreten wird und die Schuld vorgezogen wird? Ich ändere mich lieber nicht und schlage lieber zu. Ja, so entsteht zum Teil wirklich, denke ich, in einem sehr zentralen Sinne Gewalt. Was ist damit zugleich gesagt? Zugleich ist damit gesagt, Sie müssen nicht schuldig werden, sondern Sie können sich ja ändern, wenn die Situation eintritt. Sie können ja Ihre Aggressionen auch ein Stück weit in den Griff bekommen. Ein letzter Gedanke noch hierzu, meine Damen und Herren. Was ist das Spezifikum biblischer Literatur? Und da würde ich es so umschreiben, dass man sagen muss, die biblische Literatur versucht hinsichtlich des einen Punktes, was ich genannt habe, die Humanisierung der eigenen Affekte so zu steigern, dass für Statusverzicht plädiert wird. Biblische Tradition ist eine Tradition, die sehr stark mit Statusverzicht arbeitet. Ja? Gott erwählt sich, so geht es schon los, ein Volk, ich sage mir jetzt am Annus Mundi der Welt. Ja? Kein wichtiges Volk, er hat auch Schwierigkeiten damit. Ja? Er selbst schafft Menschen. Das ist schon mal ein Statusverzicht, weil bisher hatte er nur, so geht die Gesicht, das heißt ja immer Gott Zebaoth, das heißt nichts anderes als Gott der Heerscharen, da hat er gewissermaßen seinen Staff, würde man sagen, ja, seinen Staff im Himmel, die da so mit ihm rummachen und ihn auch immer unterhalten und preisen. Jetzt schafft er sich Menschen und das ist schon ein arger Statusverzicht, weil er muss sich kümmern und so weiter und so weiter und so weiter. Das geht die ganze Zeit durch. Die ganze Bibel ist voll von Erzählungen, wo der älteste Sohn auf den Statusverzicht verpflichtet wird und der jüngere ein Stück weit die entscheidende Geschichte voranbringt. Oder denken Sie an Jesus Christus. Jesus Christus ist, wie wir im Bayerischen sagen, a Bankert. Ja? Bankert, das hat nichts mit Bankett zu tun, sondern Bankert heißt ein uneheliches Kind, untergeschoben, wie auch immer. Ja, dass da gewissermaßen so etwas wie der Heiland verortet wird, Größer kann Statusverzicht kaum sein. Ja? Größer kann Statusverzicht kaum sein. Sodass man sagen muss, was können die Geschichten? Die Geschichten können erzählen nicht nur Kreativität, sondern sie sind tatsächlich den Humaniora im besten Sinne des Wortes zuzurechnen. Sondern diese Geschichten machen, da bleibe ich bei, menschlich. Wenn menschlich heißt, Aggressionen in den Griff kriegen und gemeinschaftsverträglich agieren. Was ist Mitmenschlichkeit anderes? Es geht wirklich, wie Thomas Mann am Anfang der Stunde gesagt hat, um so etwas wie die Würde eines Menschen, unabhängig von seinen Taten. Das sage ich deshalb nochmal, weil das bereits in der Geschichte von Kain und Abel angelegt wird, denn Kain wird, nachdem er seinen Bruder meuchelt, nicht dem Bann, sagt Luther immer, übergeben. Er ist nicht vogelfrei, er darf nicht ermordet werden, sondern er kriegt so eine Art Tattoo auf den Kopf, ja, das berühmte Kainsmal, sodass alle Leute wissen, man darf sich an ihm nicht vergreifen. Also, das ist das Spannende, dass diese Geschichte schon das, was wir doch immer denken, ist die große Kunst unserer Kultur, dass wir zwischen Person und Handlung einen Unterschied machen. Das macht in dieser Geschichte Gott, indem er dieses Tattoo da einprägt und sagt, ja, er ist ein Mörder, aber er darf nicht gewissermaßen gemeuchelt werden, sondern er bleibt am Leben. Also Sie können sagen, bereits in dieser Geschichte wird das, was die höchste Entwicklung, die wir im Grunde genommen in 2000 Jahre Zivilisation nach dem Jahre, echten Jahre Null gemacht haben, dass die bereits in dieser Geschichte doch zentral verankert worden ist. Ja, spannend zu sehen, wie das hier im Einzelnen verortet worden ist. Dass man sagen muss, das ist das Spannende, dass die Geschichten, diese Ursprungsmythen glauben, dass sie so eine Kraft haben, um den Menschen zu einem guten Menschen zu machen. Also das ist, wenn Sie so wollen, auf dem ethischen Gebiet die eigentliche Pointe der Genesis-Erzählung. Sie befördern nicht nur die ästhetischen Debatten in der Hinsicht des Neuen, sondern sie sagen auch, wie Menschen menschlich werden, indem sie auf die Gewaltschwelle aufmerksam werden, wenn die Scham droht, in Schuld verschoben zu werden. Und, meine Damen und Herren, das finde ich, ist eine ganze Menge, wenn man glaubt, dass diese Erzählungen diese Kraft haben, um die Menschheit so zu schulen und so zu bilden, dass es auf ein gutes Ende geht. Wir sind nicht so naiv, um mit Settembrini zu sagen, dass jedes gute Wort auch eine gute Tat nach sich zieht. Aber ich bin davon überzeugt, dass gute Geschichten sehr stark unsere Einstellung und unsere Orientierung im Leben prägen. Und tatsächlich, wenn sie gute Geschichten sind, wenn sie sich an diesem Punkt von Gewalt orientieren, als Gewalteindämmung, im besten Sinne auch gute Literatur ist. Ich danke Ihnen herzlich, dass Sie 3/4 Stunde mir zugehört haben, ohne mich mit Äpfeln oder Tomaten zu bewerfen. Jetzt haben Sie die Chance.
Ja, Klaas Huising, herzlichen Dank. Also, wenn es gut läuft, machen uns die Geschichten gut.
Ja, genau.
Na, was passiert, wenn wir keine mehr haben? Wenn wir keine mehr erzählen?
Also ich glaube, dass die Welt eher geschichtenhungrig ist. Ja? Ich drehe es mal etwas anders. Ich glaube, die Geschichten wird es immer geben. Ja, die sind nicht auserzählt, sondern die können immer in neuer Variation kommen. Was mich interessiert ist, gibt es noch Geschichten, die ästhetisch so wertvoll sind, dass sie gut ausgehen? Denn das Spezifikum biblischer Literatur ist tatsächlich, dass es auf ein gutes Ende immerhin angelegt ist. von der Tendenz her, es gibt auch schreckliche Geschichten in den biblischen Texten, das ist mir schon klar, aber von der Tendenz her, vor allem natürlich im Neuen Testament, gehen sie auf ein gutes, relativ gutes Ende. Und man darf auch nicht vergessen, die christliche Vorstellung von Auferstehung, ja, ist der Versuch, eine zum Teil Bad Story zu einem sehr guten Ende zu bringen. Ja. Ob diese Geschichte noch weiter tradiert wird, da bin ich mir nicht ganz sicher. Es gibt nicht nur Fans für Auferstehungsgeschichten. Ja. Aber ich will auch nicht kneifen. Es gibt einen wirklich wunderbaren Film von Kauris Mäki, Die andere Seite der Hoffnung, hat auch einen hohen Preis gekriegt. Das ist im Grunde genommen eine Flüchtlingsgeschichte und er erzählt, das wäre ja auch noch eine schöne Gattung, ein wunderbares Märchen. Ja, im Grunde genommen ein herrliches Märchen. Und in dieser Geschichte gibt es tatsächlich zweimal eine gute Rundung in den Geschichten. Und zwar so, dass es nicht kitschig ist. Ja, das ist die Stärke. Das ist so stark, ja, genau. Das ist so stark gebrochen, diese Geschichte, ja, dass sie gar nicht denken, oh Gott, bitte lass das. Nee. Sondern das ist so clever gemacht, dass man sagen muss, Mensch, dem gelingt das, und das ist aller Preise wert, dass er gewissermaßen zurecht, ich weiß gar nicht, was hat er gekriegt, Venedig oder in Berlin, ich glaube Berlin, den Berliner Berg, oder? Venedig, ich wusste es nicht mehr genau. Genau. Und da musste sogar das war sehr lustig, dann wollte er nicht nach vorne und dann sind sie zu ihm an den Sitz gekommen, weil er überhaupt keine Lust hatte, da eine Rede zu halten. Jedenfalls ein toller Film, schauen Sie sich den an, der ist bald auf DVD, ist nicht mehr in den Kinos. Die andere Seite der Hoffnung. Ein irrer guter Film. Ja, ein irrer guter Film. Aber ob es die Geschichten immer noch gibt, die nicht kitschig sind und das leisten, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Gleichwohl bin ich unverdrossen, was die Hungrigkeit der Menschen nach Erzählungen angeht.
Unsere Hungrigkeit nach Fragen wächst. Wollen Sie sich einbringen und Herrn Huizing ein bisschen löchern? Und da hinten haben wir was. Ja, bitte. Ich werde es wiederholen. Wie weit sich das Verhältnis zwischen Mensch und Geschichte verändert hat, seit Kain und Abel, das ist die Frage.
Also ich glaube schon, trotz aller historischen Relativierung, die wir uns ja alle angewöhnt haben, ja, würde ich immer noch sagen, es gibt so einen bestimmten Schatz an bahnbrechenden Erzählungen, die weiterhin gelten. Obwohl wir in einer ganz anderen Welt leben. Und gleichwohl bin ich, Sie merken, schon auch ein bisschen vorsichtig, und zwar aus folgendem Grunde, weil es eine idealtypische Geschichte ist. Sie beschreibt, wie im Grunde genommen Gesellschaft im Idealfall strukturiert ist, dass man sensibel ist und nicht rumbrüllt und den anderen nicht aggressiv angeht. Ja? Und ich glaube, und das ist die spannende Kiste, dieser Konsens ist in der Gesellschaft nicht mehr überall da. Ja? Also die Rechten wollen das gar nicht. Ja? Die Identitären provozieren nur. Ja? Sie arbeiten willentlich mit Aggressionen, hoffen auf Gegenaggressionen, um dann zu sagen, ja, man lässt uns ja nicht ausreden. Ja? Verstehen Sie? Sodass man sagen muss, ja, das ist eine spannende Frage, leben wir noch in diesem Konsens, diese zwei Punkte, die ich angesagt habe. Ja, sowohl Aggression als Stopper, als auch die Frage gesellschaftsbezogen. Die würden sofort sagen, ja, ja, gesellschaftsbezogen, klar, aber weißer Mann, 30 oder 40 Jahre, ja, bei den Frauen wird es schon schwieriger. Also verstehen Sie, das ist wirklich die Frage, wie wir das im Einzelnen dann füllen. Und weil Sie mir gerade die Gelegenheit geben, das wollte ich immer schon mal loswerden. Ich glaube, wir haben in der Philosophie auch einen entscheidenden Fehler gemacht, indem wir allzu sehr auf nur rationale Argumente gesetzt haben. Ja? Und ich glaube, dass zu einer guten Gesellschaft eben auch, deshalb rede ich über Scham, ein emotionaler Zusammenhang bestehen muss. Wir müssen uns emotional entsprechend darauf verständigen, was wir wirklich wollen. Und das ist eine im Grunde genommen relativ neue Entdeckung in der Wissenschaft, dass die Gefühle selbstkognitive, also erkenntnismäßige Anteile haben und dass sie nicht irrational sind, ja, oder zumindest nicht durchgängig. Und das ist, wenn Sie so wollen, ein, wie man das Neudeutsch nennt, neuer Diskurs. Und ich glaube, dass die Habermas-Moderne, in der wir alle aufgewachsen sind, Volker und viele andere hier im Raum, die Idee des kommunikativen Handelns, bis man so lange redet, bis ein Konsens da ist, und es wird dann immer gesagt, nichts anderes ist Demokratie, als das lange Reden um einen Konsens, dass das einerseits richtig ist, andererseits, dass es die Emotionalität viel zu sehr außen vor gelassen hat. Ja, und sie brauchen, und deshalb ja auch der Versuch, über Narrationen zu arbeiten, sie brauchen Geschichten, die einen überzeugen. Ja? Sie können tausendmal, das wissen Sie doch selbst, wenn Sie in Ihre eigene Jugend zurückhorchen, mit besten Argumenten traktiert werden. Wenn es gefühlsmäßig irgendwie nicht verortet wurde, hat es auch nie was gefruchtet. Ja, hat es nie was gefruchtet. Und ich glaube, das ist ein ganz neuer Diskurs. So dass man sagen muss, da werden wir stärker drauf eingehen müssen. Wir werden eben auch stärker auf die durchaus auch positive Kraft von Emotionen setzen. Positive. Ja? Sie können alles falsch einsetzen. Alles. Auch Emotionen. Auch logische Argumente. Selbstverständlich. Ja? Sie können natürlich all das, was gut ist, können Sie auch negativ einsetzen. Aber ich glaube, positiv. Und das ist so gerade, denke ich, eine richtige Clip-Situation, werden wir versuchen müssen, auch die Gefühlskulturen stärker in den Blick zu nehmen. Sonst gehen uns wirklich große Teile der Bevölkerung mit ihren Ängsten vom Bildschirm weg, einfach. Und die melden sich dann nur noch alle 4 Jahre. Ja? Und das wäre eine Katastrophe. Und das ist ein großer Prozess, wo alle das inzwischen wissen, und wo man nicht genau weiß, ob es gelingt oder nicht gelingt. Ich fürchte, die anderen haben da einen Erkenntnisvorsprung zum Teil, ja, weil sie offenbar sehr viel klüger mit Emotionen zum Teil arbeiten, als die traditionelle Politik das versucht hat.
In der Konsens, den wir anstreben, ne, ja, den würde ich nach wie vor darin sehen, letztlich dem Logos seinen Platz ja einzuräumen und ja, unsere strittigen Themen ja argumentativ auszutragen. Nur, womöglich ja ist die Voraussetzung für den Konsens ein emotionaler Kit ja in der Gesellschaft ja und ja der, da sehe ich das ähnlich wie du, sollte, ja, glaube ich, herbeigeführt werden, um durch einen Bestand geteilter Geschichten.
Ja, ja, genau.
Ich glaube, das ist die Kraft, die aus dem Erzählen, aus ja der Narration, aus den Mythen, ja, aus der Literatur erwachsen kann, dass ja ein emotionaler Kit entsteht, ja, der die Voraussetzung dafür ist, solch einen Konsens überhaupt in der Gesellschaft herauszubilden und zu leben.
Ja. Also deshalb nochmal, wenn dem so ist, was Volker gerade vorgeschlagen hat, ist es natürlich auch wichtig, dass wir einen bestimmten Stand an Erzählungen auch haben, ja, auf die wir uns notfalls zurückziehen können. Das müssen Sie, damit Sie sich jetzt bloß nicht falsch verstehen, das müssen nicht diese biblischen Geschichten im traditionellen Sinne sein, sondern das können Coverversionen sein, die im Grunde genommen die gleiche Geschichte mit neuen Medien gebrochen ja, erzählen, so wie Charismaki. Ja. Nur wenn Sie wirklich lange Kulturwissenschaft gemacht haben, können Sie die ganzen Punkte, die er da aufgenommen und neu arrangiert hat, entdecken Sie. Und müssen Sie aber nicht erkennen. Ja, müssen Sie nicht erkennen, weil die Geschichte funktioniert komischerweise auch so. Die funktioniert auch so, auch wenn Sie sie nicht erkennen. Gleichwohl würde ich immer sagen, wir brauchen ein Stück weit in der Tat einen bestimmten Fundus an Geschichten, auf die wir uns wirklich verständigen können, ja, was da im Einzelnen zu leisten ist. Also die Geschichte, ganz kurz gesagt, Altes und Neues Testament sind völlig einer Meinung, Witwen, Waise und Fremde, ja, als diejenigen, die besonders in den Fokus treten müssen in einer gerechten Gesellschaft.
Die Bezüge zu erkennen, ja, die Bezüge zu erkennen, denke ich, ist das Ästhetische, ja, das gesteigert wird dadurch. Ja, also das ästhetische Vergnügen wird gesteigert durch die,
so ist es.
Durch die Entdeckung der Bezüge, ja. Durch die Form, die jemand seinem Inhalt gibt. Und das wiederum erkennen zu können und die, das Erkenntnisvermögen für die Ästhetik zu steigern, fast ein Pleonasmus, aber sei es drum, das wiederum ist ein Beitrag zur Humanisierung.
Ja. Also Volker hat gerade nur noch mal verteidigt, warum wir, die schon so lange in der Wissenschaft sind, immer noch lesen und ins Kino gehen. Ja? Auch wir haben noch Spaß, wollte er damit sagen. Ja?
Immer mehr.
Deiner These zufolge immer mehr, in der Tat.
Werden Geschichten durch das Fortschreiten der Wissenschaft unterbunden?
Also könnte man glauben. Nur... Das wäre jetzt im Grunde ein neuer Vortrag. Auch Wissenschaft konstituiert sich durch Geschichten. Es gibt keine Wissenschaft ohne Geschichten. Nehmen Sie mal die Wissenschaft der Historie. Auch das sind Narrationen, die erzählt werden. Und, aber das wäre jetzt eine schwierige, aber mich sehr interessierende Frage, ob nicht auch, ich sage das immer gerne, Ingenieurswissenschaften, ob nicht auch Ingenieurswissenschaften auch sehr stark durch Narrationen in ihrer Forschung vorangetrieben werden, sodass der Unterschied gar nicht so groß ist, wie wir das immer meinen. Ja? Aber Sie haben schon richtig, dass bestimmte Weltbilder auch bestimmte Wahrnehmungen präfigurieren. Ja? Ein ökonomisches Weltbild, was wir hier gerne haben, Ihr unterrichtet hier doch auch Wirtschaft. Ne? Ja, also ein ökonomisches Weltbild präferiert unter Umständen ganz andere Wahrnehmungen als das etwa die klassische Kultur tut. Da müsste man in der Tat mal genau hinschauen, wie das funktioniert.
Ein Gebiet, das sich damit beschäftigt, das aber im angelsächsischen Raum ein Wissenschaftsgebiet, das sich mit dieser Frage beschäftigt, das im angelsächsischen Raum wesentlich stärker praktiziert, vertreten wird als bei uns, vielleicht kann man es ändern. Das ist eine Frage der Wissenschaftsrhetorik, die genau das erforscht. Da gibt es in Staaten insbesondere sehr viel Literatur, bei uns relativ wenig. Und zur Technikrhetorik gibt es noch gar nichts, außer bald ein Aufsatz von mir. Aber das ist ein anderes Thema.
The Man in Blue da oben.
Sie, ich habe ganz hinten eine Wortmeldung und dann Sie. Also Sie weisen zurück auf den Zauberberg. Fragen, ob das Zitat von dem guten Ludovico Settembrini, dem Aufklärer, in dem Roman nicht sehr, sehr optimistisch ist. Liest man den Roman zu Ende, dann endet er tatsächlich mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs und wie wir wissen, war das der Kleine, auf dem folgte der Große. Also.
Ja, obwohl der Franzose schon Grand Guerre sagt, genau. Ja, also, Sie haben völlig recht, die Geschichte ändert, wie ich auch mal finde, so lakonisch, wo er dann sagt, wir entlassen ihn, ja, den er nie geschätzt hat. Er hat seine Hauptfigur nie geschätzt, was ich immer die Schwäche des Romans finde. Er hat den Hans Castorp im Grunde genommen für einen Blödmann gehalten. Ja. Und er entlässt ihn in den Ersten Weltkrieg und sagt, wir wissen nicht, ob er überlebt, die Chance ist gering. Ja. Das ist so klassisch, Thomas Mann. Aber ich will nicht ausweichen und würde immer sagen, ja, das ist, wenn Sie so wollen, eine Grundsatzentscheidung. Ja. Hältst du es mit dem Optimismus oder hältst du es mit dem Pessimismus? Ich würde immer sagen, wenn Sie die biblischen Geschichten sehen, die sind nicht naiv, aber die literarische Figur Gott geht doch immer davon aus, dass es irgendwann schon auch klappt. Ja? Sie können die ganze Bibel so lesen, immer wieder neue Versuche. Dann versucht das mit Kunst mal unterschiedlich, das nennt man in der biblischen Wissenschaft Zeichenhandlungen. Ja, dann muss einer eine Hure heiraten, damit das Volk versteht, wie Gott sich fühlt, wenn das Volk Israel zu Baal betet. Ja, ah, der versucht es plötzlich mit Aktionskunst. Ja? Sie merken, also Gott setzt alles ein und zum Schluss adoptiert er da auch noch diesen Bankert aus einem hinteren Ort gewissermaßen. Geht aber davon aus, letztlich, dass es gut ausgeht. Ja? Also er ist unverdrossen. Also so einen Pädagogen wie Gott, den wünscht man sich dann doch. Er hat eine tolle Entwicklung durchgemacht. Ja? Er ist nachher auch Streetworker und alles. Also, aber ich würde immer sagen, in der Grundlage nicht naiv, aber es wird immer wieder gesagt, das große Problem ist Aggression. Ah ja, richtig. Das ist eine schöne Geschichte. Was mir selbst nicht so klar war, ich habe gerade wieder ich habe es erst zum zweiten Mal gemacht in meinem Leben, jetzt die neue Luther-Übersetzung. Von vorne bis hinten den Text gelesen. Das ist ganz schön viel, muss ich dann mal sagen. Ja? Also die Bibel ist ziemlich dick. Also Sie brauchen etliche Monate, um ganz durchzugehen. Ich habe auch noch sehr viel Sekundärliteratur dabei gelesen. Und dann war mir eine Geschichte nochmal plötzlich klar geworden. Wissen Sie, warum Sie, sind Sie, darf ich mal zurückfragen, ist nicht so intim. Sind Sie Vegetarier oder Nicht-Vegetarier? Nicht-Vegetarier. Sehen Sie? Das ist schon mal gut. Denn, und zwar aus folgendem Grund, in den biblischen Geschichten, das kommt an mehreren Stellen, wird gesagt, ja, das mit der Aggression, das klappt nicht gut, das klappt nicht gut. Das heißt, wir geben die Idee des Vegetarismus aus den ersten beiden Schöpfungserzählungen, sind im Grunde genommen zumindest die eine strikt vegetarisch, bei der anderen kann man es so lesen, gibt er auf und sagt dann nach der Noah-Geschichte plötzlich, naja, Tiere dürfen sie dann von mir aus töten und auch essen, dann haben sie einen Aggressionsstau abgebaut. Ja? Ja, denken Sie immer dran, wenn Sie wieder zum Steak greifen, ja, hier wird gewissermaßen Ihre Aggression sublimiert. Ja? Eine lustige Geschichte, die mir wirklich erst durch diese Lektüre wieder aufgefallen ist. Ich hatte es bestimmt irgendwann mal, glaube ich, weiß ich auch nicht, gewusst, wo ich sagte, ah ja, das ist eine interessante kleine Apostel, weil er kommt an mehreren Stellen, habe ich mir rausgeschrieben, brav, wo man sagt, ja, der biblische Gott ist hinsichtlich des Aggressionsvermögens des Menschen doch immer wieder erstaunt, weil er auch selbst ja sehr zornig immer sein kann und hat gesagt, na okay, dann mit den Tieren, okay, die dürfte dann essen. Ja? Ja? Das können Sie natürlich jetzt ideologisch wieder filtern und können sagen, es sind wahrscheinlich priesterschriftliche Texte gewesen, die davon lebten, dass da geopfert wurde. Ja? Es war ein doch sehr wichtiger Berufszweig, Priester sein. Ja? Und die wollten natürlich auch gerne, dass man schlachten darf, ja? Weil sie dann anschließend das Fleisch gerichten, ja? Weil ja nur das Fett und die guten Innereien geopfert wurden und so weiter und so weiter und so weiter. Das kann man natürlich immer alles wieder filtern, aber ich fand das zunächst einmal einen lustigen Aperçu, um zu sagen, aha, wir Nicht-Vegetarier, ich habe in meiner Familie 2-2, das ist so unentschieden, eine Tochter und ich sind Vegetarier gewesen und die anderen sind es geblieben. Ja.
Im Vorgespräch haben wir uns über Thomas Mann unterhalten und ich habe gesagt, ich habe die Vermutung, dass Thomas Mann diese ganzen 800-900 Seiten nur geschrieben hat, um einen einzigen Satz unterzubringen. Ja. Und das ist tatsächlich auch der einzige Satz, der in dem ganzen Buch typografisch hervorgehoben ist, nämlich kursiv gesetzt. Dieser Satz, ich zitiere jetzt aus dem Gedächtnis, womöglich ist er im Wortlaut nicht 100% exakt, aber relativ dicht dran, hoffe ich doch. Der Satz lautet, und das konterkariert ein bisschen Ihre Vermutung, ich glaube, da ist dann doch wieder der Optimismus, zu dem ich ja nicht neige, aber der dein Thema heute ist. Der Satz lautet, um der Güte und der Liebe willen sollen wir den Tod nicht herrschen lassen über unsere Gedanken. Ja, ich glaube, für so einen Satz kann man auch mal 800 Seiten schreiben, mit dem kann man arbeiten. Aber jetzt arbeiten wir mit der letzten Frage, die der junge Mann
da oben... Ich will einen Satz dazu sagen, prima. ich bin ein wirklich viele Jahre begeisterter Thomas Mann-Leser gewesen. Dann habe ich es 5-6 Jahre liegen lassen. Und jetzt da oben auf der Schatzalp habe ich dann der Dame, die mich dort begleitet hat, große Passagen, eine halbe Stunde vorgelesen. Und wenn man es dann nochmal vorliest, dann denkt man auch, das ist schon genial, aber es ist auch sehr artistisch. Ja? Sodass ich nicht mehr genau weiß, warum ich ihn manchmal so geliebt habe. Das nur so am Rande. Das war so eine Erfahrung, wo man dachte, ja, vielleicht können auch Lieben sterben in der Literatur. Weiß ich nicht. Ich fand es zum Teil in dem Kapitel Forschung, ein zentrales Kapitel im Zauberberg, für alle auch Ingenieurswissenschaftler, muss man mal gelesen haben. Es ist grandios, aber es ist auch wahnsinnig artistisch, wo sie immer denken, ja, ich habe es kapiert. Ja, uff, ja. Also, Lieben können noch sterben.
Ja, wobei ich empfindsam lesen, Seelen von der Lektüre abraten möchte, als ich es las, das Buch, brach bei mir das Asthma aus. Also, gefährliche Sache.
Ja, ja, Literatur kann viel.
Mhm. Literatur bewirkt eine Menge, ja. Wir haben da noch eine Frage und dann Ihre und dann sind wir durch. Also, Sie fragen vor dem Hintergrund der Erzählung, der Kraft der Erzählung in der Bibel, ist denn letztendlich Gott auch ein Mythos nur?
Ja, was heißt denn nur? Das ist in der Tat eine völlig legitime Provokation. Ja, man müsste jetzt wirklich nochmal sehr lange darüber reden. Ich will da so drauf antworten. Zunächst einmal ist er ein Wort unserer Sprache. Ja, es gibt das Wort Gott einfach. So dass man sagen muss, in dieses Wort Gott haben sich bestimmte Traditionen angereichert. Und wenn ich recht habe, dass der erste Schöpfungsbericht als Welterklärung auch ein Hymnus ist, dann muss man sagen, ein Hymnus reagiert immer schon auf etwas, was man glaubt, erfahren zu haben. Ja? Ich kann Ihnen jetzt empfehlen, in der Vorlesungsreihe einen Autor zu besuchen. Ich glaube, der Gerd, nee, wer macht das über Gedichte, Lyrik?
Joachim Bark.
Genau. Den Autor schauen sich das auch an und dann werden Sie merken, ja, in der Lyrik ist es seltsamerweise so, in einem Hymnus, man hat einen Adressaten. Ja? Und ob man nun sagt, der ist real existent, ja, oder wie auch immer Sie das beschreiben wollen, ist eine hochkomplizierte Frage. Aber von der Anlage her ist es so, dass ein Hymnus auf Erfahrung rekurriert, die ihn dazu treiben, den Namen Gott positiv zu besetzen. Ja, positiv zu besetzen. Aber zunächst einmal ist es eine literarische Figur. Er tritt auf als Lehrer, als Coach. Ja, wie Sie im Einzelnen über die Existenz dieses Wortes, wie Sie es füllen wollen, das ist in der Tat auch für jemanden wie mich, der schon sehr lange im Gewerbe ist, eine weiterhin hochkomplizierte Frage.
Dann schließen wir die letzte und hoffentlich noch höher komplizierte Frage an. Sie hatten sich gemeldet. Was ist Ihr Thema? Ich wiederhole die Frage mal für unsere Aufnahme. Also Sie fragen jetzt im Anschluss, ist der Sohn wie der Vater auch dann ein Mythos, ja oder nein? Jesus Christus ein Mythos, ja oder nein?
Also auch das kann ich nicht genau beantworten, sondern ich kann Ihnen natürlich nur sagen, dass er gelebt hat, das ist nicht unwahrscheinlich. Mehr kann man auch dazu leider nicht sagen. Aber es ist wahrscheinlich, dass er gelebt hat. Externe Quellen sind ausgesprochen dürftig. Ja, das liegt aber daran, dass der, ich sag's nochmal, am Arsch der Welt gelebt hat. Annus Mundi, wie der Römer das immer so treffend nennt. Zugleich müssen Sie sagen, wir haben es hier mit einer Verdichtung zu tun. Ja? Wir haben es ja nicht mit einer Realitätsabbildung zu tun, sondern es ist immer bereits eine gedeutete Person. Ja? Und insofern hat er auch starke, ich will es jetzt mal nicht Mythos sagen, aber doch sehr starke fiktive Elemente. Ja? Es ist eine Verdichtung. Es ist ein Kunstwerk geworden, weil ein ganzes Leben von gut 30 Jahren auf relativ übersichtliche Anzahl von Seiten komprimiert worden ist. Und was dann noch bleibt, sind vor allen Dingen die großen Erzählungen von ihm, also die Gleichnisse. Und ich würde sogar so weit gehen, Sie wissen ja, das haben Sie irgendwann nochmal erinnert, es gibt 4 Evangelien, ja, 3 sind nah beieinander, Lukas, Matthäus und Markus, oder Markus, Lukas und Matthäus. Und das 4., der Johannes, der ist anders, der schreibt, wenn Sie so wollen, schon fast eine Art Roman, ja. Ein Roman. Wenn man sagt Roman, dann würde man auch sagen, was ist denn da nun genau wahr? Und die Frage können Sie im Grunde genommen nicht schlüssig klären, ja? Weil wir es mit Texten zu tun haben, die etwas gedeutet haben. Ich würde immer sagen, wir haben einen klaren Vorteil hinsichtlich der Person Jesus von Nazareth. Wenn wir in der damaligen Zeit gelebt hätten, und man muss sich nur den Film Das Leben des Brian einmal anschauen, kennen Sie sicher, gesehen, Leben des Brian, ja, der Film ist deshalb so genial, finde ich, wirklich großartig und genial, ein paar Überziehungen und Überzeichnungen, weil man merkt, Mensch, da gab es so viele, ja, so viele auf den ersten Blick Verrückte, ja, und hätten wir genau den ausgesucht, um zu sagen, na, der ist es gewissermaßen, der die Welt bleibend voranbringt, ja, so dass ich immer behaupte, dadurch, dass wir eine Art Filter haben, ein Kunstwerk, ja, ist es für uns sehr viel leichter als für die Leute, die damals gelebt haben, unter Umständen diese Person entsprechend zu deuten. Einen großen Vorteil, glaube ich.
Also Sie opponieren nochmal und sagen, es gibt doch Quellen und die deuten doch ausreichend darauf hin, dass wir davon ausgehen dürfen, dass es solch eine Person real gegeben hat. Also ich eine kurze Reaktion, weil wir sind am Ende.
Also höchstwahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich. Das liegt einfach daran, weil Sie bei Quellen immer das Problem haben. Ja? Es ist kein Foto, ja? Es ist kein Fingerprint, sondern wir haben es mit Quellen zu tun. Und die Quellen sind, ich würde mal sagen, belastbar, aber auch nicht mehr.
Ja? Höchstwahrscheinlich werden wir in der nächsten Woche auch spannende Diskussionen nach einem spannenden Vortrag führen. Da wird nicht das Wort im Mittelpunkt stehen, sondern die Linie. Wir haben zu Gast Frau Dr. Julia Mehr, die als Designhistorikerin uns etwas erzählen wird über den Mythos der Linie. Vielleicht sind Sie wieder dabei, würde mich freuen. Klaas Huizing, herzlichen Dank und Ihnen fürs Kommen. Tschüss.